Wie ist denn bei dir? Immer noch gute Vorsätze im Jahre 2026?
Du, damit habe ich aufgehört. Bei dir?
Glücklich sein.
Glücklich
das ist mein Vorsatz für 2026. Passt 2026. Noch nach drei Wochen.
Ihr hört Cheers. Der Wein-Podcast mit Lou.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Cheers, der Wein-Podcast mit Lou und Jonas.
Und Jonas.
Ja.
Hallöchen.
Und immer noch mit guten Vorsätzen, wie gesagt, für 2026. Heute nehmen wir euch mit auf eine kleine Reise, so ein Forecast ins Jahr 2026. Also es sind keine Zukunftsprophezeiungen, aber es soll so ein bisschen so ein Überblick darüber werden.
Die Trendprognose.
Genau. Wohin sich die Weinwelt gerade bewegt und was 2025 schon deutlich gezeigt hat.
Und wir haben letztes Jahr auch eine Folge dazu aufgenommen und das war tatsächlich eine der meistgeklicktesten Folgen.
You liked
it. Also ihr habtet euch nochmal gewünscht jetzt hier und deswegen haben wir gesagt, machen wir ein Annual-Thing draus, ne? Um mal hier mein English for Runaways rauszuhauen.
Richtig. Die liebe Lou hat es so ein bisschen auseinanderklappbüstert, wie man sagt. Wie sieht's wirtschaftlich aus? Welche Rebsorten? Welche Weinstile?
Ich habe mich sozusagen durch die Statistiken für euch gewälzt, also durch die Statistiken, die es aktuell schon gibt. Denn wir beziehen uns heute teilweise auch noch auf das Jahr 2024, weil das Weinjahr ja immer so ein bisschen anders läuft und es teilweise noch keine aktuellen, zuverlässigen Zahlen von 2025 gibt. Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt nur grobe Schätzungen. Da werden wir auch drauf Bezug nehmen, aber nur damit ihr es schon mal gehört habt.
Genau. Und wir sprechen über Themen, die leider immer wichtiger werden durch den Klimawandel, den es ja laut des Onkels mit der blonden Tolle gar nicht gibt. Piwis zum Beispiel, nachhaltige Verpackung.
Klima, das hat sich schon immer verändert. War immer hier mal so, mal da, ne? Ja.
Und ein Thema, was wir nicht vergessen werden, selbst du hast dran gedacht, KI.
Ja, du, Jonas,
ich freue mich drauf.
Ich hatte dich im Nacken. Also falls ihr es schon mal mitbekommen habt, ist unser Running Gag. Jonas nervt mich immer mit KI.
Ja.
Und deswegen haben wir heute auch noch einen Abschnitt mit KI da reingehauen.
Nicht zu vergessen, am Ende gibt es auch noch eine Hörerfrage zu dem Gesöff, was einige von euch wahrscheinlich zu Weihnachten sehr genossen haben und auch zum Jahreswechsel, nämlich Champagne.
Champagne, Bubbles, genau. Denn auch da gibt es Veränderungen in der wunderschönen Champagne und das beantworten wir heute in einer wunderbaren Frage von euch.
Also macht's euch gemütlich, wir schauen zusammen in die Glaskugel oder gleich auch in die Glasflasche.
Der Wein der Woche.
Wir haben heute zwei Weine mit an Bord. Einmal ein Chardonnay und einmal ein Riesling. Der Chardonnay kommt aus Italien.
Bella Italia.
Fun Fact, was ist eine der meist angebauten weißen Rebsorten der Welt?
Ich würde sagen Pinot Grigio.
Chardonnay.
Ja.
Chardonnay ist eine der meist angebauten weißen Rebsorten mit über 200.000 Hektar Rebfläche.
Was ist denn typisch für Chardonnay?
Also ganz typisch für Chardonnay, das kommt natürlich immer auf die Herkunft an und auf den An- und den Ausbau. Aber was man sich auf jeden Fall merken kann, ist, ja, sind so Aromen, also zitrische Aromen, das ist meistens so Zitrone, klassisch der Abrieb oder wirklich so eine frisch gepresste Zitrone, gelber Apfel und dann Stichwort Ausbau, kann manchmal auch so ein bisschen was Buttriges in der Nase mitschwingen oder der Duft nach Vanille oder auch Ananas. Und gerade früher hat man ja immer so ein bisschen unterschieden in Oaked and Unoaked Chardonnay. Das schreibt man aber eigentlich nur noch auf die Etiketten in Amerika, weil viele immer noch so ein bisschen Angst haben vor diesen holzgelutschten Chardonnays, die dann wirklich so extrem nach Holz, Butter und Vanille riechen.
Das ist ja auch nicht meins, weißt du ja.
Ja.
Aber der hier...
Deswegen, also könnt ihr mal drauf achten, falls ihr mal irgendwie in einer Weinhandlung oder irgendwas seid und dann sind amerikanische Weine... Zum Beispiel aus Sonoma oder so, da steht immer ganz oft noch drauf, unoaked oder oaked.
Aber der hier ist ein Bio-Wein aus Italien.
Ja. In diesem Sinne, cheers.
Cheers. Du, 2025 war ja wieder kein einfaches Jahr für die Weinbranche.
Mhm.
Ne? Und es heißt in Schätzung, habe ich gelesen, miese Ernten, diplomatisch gesagt, sagen wir mal, solide bis schwache Ernten. Auch in Deutschland. Und die Leute trinken weiter weniger und alles wird teurer. Das heißt, viele, viele Winzer müssen auch in 2026 vermutlich ein bisschen kämpfen.
Richtig, es gibt einige Magazine und Veröffentlichungen, die titeln, so wenig geerntet wie vor 15 Jahren. Also neues Rekordtief sozusagen, insbesondere jetzt für den deutschen Weinanbau.
Also wie angekündigt, jetzt der Blick in die Glaskugel oder besser gesagt in die Glasflasche. Was zeigen denn die Prognosen für 2026? Also was glaubst du, wird das eher Krise oder wird das eher Aufbruch?
Ich würde euch jetzt erstmal so einen groben Überblick verschaffen, bezugnehmend auf die Zahlen von 2024. Wie eingangs erwähnt, es gibt für 2025 zum jetzigen Zeitpunkt nur aktuelle Schätzungen. Laut der OIV, das ist die Internationale Organisation für Rebe und Wein, könnt ihr euch mal notieren. Die haben sehr, sehr interessante Statistiken und verfügen halt immer über alle möglichen Informationen. Lag die Weltweinproduktion 2024 bei ungefähr 225,8 Millionen Hektoliter. Und das sind ungefähr 5% weniger als im Vorjahr. Und damit ist das der niedrigste Stand seit über 60 Jahren.
Bam.
Richtig so. Und wir sehen ja jetzt auch bei den Schätzungen für 2025 niedrigste Mengen seit über 15 Jahren. Also das zieht sich durch. Und Gründe dafür sind zum Beispiel Starkregen. Im September gab es in vielen Regionen nochmal Regen und die haben natürlich dann einfach so ein bisschen die Ernte versaut.
Ja.
Aber ganz wichtig zu erwähnen, es war kein schlechter Jahrgang, weil mit Weinbergsmanagement hat man trotzdem richtig, richtig gute Qualitäten reingeholt. Also wenig Ernte heißt nicht immer gleich schlechte Qualität.
Und die belastbaren Zahlen in Sachen Weinkonsum?
Ja.
Aus dem Jahre 2024 absolut gesunken, der Konsum, ne?
Richtig, also gleichzeitig sank der weltweite Weinkonsum auf ungefähr 214 Millionen Hektar, ebenfalls der niedrigste Stand seit 1961. Also weniger Wein im Tank und weniger im Glas, kann man sich merken.
Dann starten wir leider gleich mit Bad News in das neue Jahr. Nein, ehrlich gesagt, Lou, gibt es denn Hoffnung für 2026?
Ja, also ich sag mal so, viele sprechen von einem sogenannten strukturellen Reset. Also die Flächen werden kleiner, gleichzeitig geht aber auch der Konsum runter. Aber die Betriebe, die übrig bleiben, sind oft besser aufgestellt. Also die machen mehr Direktvertrieb und haben eine bessere Wertschöpfungskette. Und dann die guten Neuigkeiten für 2026 sind eigentlich, also laut der IWSR, das ist ein Marktanalyseunternehmen aus London, also eigentlich das Marktanalyseunternehmen in London, und anderen Instituten sagen 2024 minus 1% Volumen, aber plus 1% Wert über alle Alkoholkategorien. Ich setze das gleich in Kontext. Sprich, die Leute geben pro Flasche tendenziell wieder mehr Geld aus. So, und das kann dann halt einfach ein möglicher Wendepunkt für 2026 sein, wenn sich, vorausgesetzt Inflation und Konjunktur, stabilisieren, dann könnte die Branche auf niedrigerem Volumen, aber gesünderem Wertniveau durchstarten.
Okay.
Ist verständlich, oder?
Ja, ist verständlich. Ja. Es heißt einfach Marktbereinigung wahrscheinlich.
Richtig. Jetzt beruhigt sich alles wieder so ein bisschen. Wir hatten ja auch jahrelang so ein Hoch. Und jetzt hatten wir einfach auch so einen Wirtschaftsknick einfach mit dieser krassen Inflation. Alles wurde teurer, also haben die Leute einfach weniger gekauft. Also es ist eigentlich super spannend zu beobachten.
Ja, es ist ja einfach ein Bereich von vielen, ne?
Ja.
Also das ist, da Wein ist nicht ausgeschlossen davon, glaube ich.
Und was man halt grundsätzlich sagen kann zu diesem Abschnitt, ist einfach kleinere Jahrgänge, bewussterer Konsum. Und was man auch überall rausliest, ist mehr Fokus auf Nachhaltigkeit, Storytelling und Direktkontakte zu den Weingütern.
Okay, think positive, würde ich an dieser Stelle sagen.
Ja, voll.
Aber wenn
ich finde, man muss es ja auch verstehen, um dann vielleicht auch neue Wege zu finden. Man kann ja nicht immer nur sagen, ist alles scheiße. So,
klar.
Ne? Weil dann kommst du
auch nicht
voran.
Kann man, aber kommt man nicht voran.
Ja, ist ja jetzt irgendwie, genau.
Und würde auch nicht zu meinem Motto für dieses Jahr passen, glücklich sein. Ne?
Ja.
Du, wenn wir auf den Konsum schauen, können wir davon ausgehen, dass der weiter zurückgeht?
Also ja, Volumen geht runter und zwar über alle Alkoholkategorien, also minus 1% Volumen 2024 und Wein ist natürlich Teil dieses Rückgangs, aber der Wert bleibt stabil oder steigt und die IWSR spricht von einer selektiven Premiumsation. Also viele trinken seltener, greifen dann aber wiederum bewusst zu besseren oder auch sogar teureren Flaschen.
Wer treibt denn das überhaupt? Also sind das junge Leute, sind das alte Leute?
Vor allem Millennials und Gen Z, definitiv. Also trinken weniger nebenbei, so dieses, ach, so ein Gläschen, so
aber
auf der
bewusster.
Couch. Aber halt eben genau bewusstere Genussmomente. Genannt wurde da auch so Date Night, Fine Dining. Man geht mit Freunden wirklich aktiv raus und bestellt sich eine gute Flasche Wein und genießt das. Aber halt eben weniger nebenbei. Und Bei dem Konsummuster ist, glaube ich, Moderation das große Stichwort. Und die IWSR nennt das, kannte ich vorher auch nicht, Zebra-Striping. Also Menschen wechseln zwischen alkoholischen Drinks und No- bzw. Low-Varianten und komplett alkoholfreien Phasen. Also die sagen dann zum Beispiel so, ja, ich trinke halt nur Samstag was und den Rest alkoholfrei. Oder dann, also es wird nicht mehr so viel gemischt, sondern es ist entweder schwarz oder weiß.
Das heißt, das sind die beiden trinkfertigen letzten Jahrgänge, die es gibt. Millennials und Gen Z, oder?
Ja.
Lass uns mal gucken, was die Trends werden, möglicherweise in 2026. Also wir können ja mal nach Farben sortieren. Weißwein, Rotwein, Rosé oder auch Schaumwein. Wo geht's hin?
Also was man auf jeden Fall ganz klar sagen kann, ist, dass es einen globalen Shift weg von Rot gibt. Langfristig sehen UIV-Analysen, Rotwein verliert, Weiß- und Roséwein legen zu. Und daran hat sich zumindest laut den jüngsten 2025-Auswertungen auch grundsätzlich jetzt nicht viel geändert. Und bei Schaumwein, das hatten wir in der letzten Folge zu dem Thema, glaube ich, auch mal erwähnt. Also global gilt Schaumwein als ganz klarer Gewinner.
Ich müsste lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass du daran beteiligt bist.
Also Marktvolumen 2024 ungefähr 290 Milliarden US-Dollar.
Aha.
Und das entspricht einer Prognose von plus 7,5% Wachstum pro Jahr bis 2034. Getrieben von, und das ist eigentlich super spannend, der Aperitivo-Kultur, Feiern und auch Social-Media-tauglichen Drinks. Also da geht es jetzt nicht nur...
Social-Media-taugliche Drinks.
Ja, aber da geht es jetzt nicht, das darf man jetzt nicht vergessen, da geht es ja jetzt nicht nur um das reine Trinken von Champagner, Franciacorta und deutschem Sekt, sondern es geht vor allen Dingen auch um die Mixkultur. Ich sag nur Aperol, Spritz und Co. Das wird ja gehypt ohne Ende. Und was braucht man dafür? Schaumwein.
Wie sieht's aus mit Rosé? Der hat in den letzten Jahren ja viele, viele neue Freunde gefunden. Gefühlt zumindest.
Also wir hatten einen richtigen Rosé-Hype, insbesondere so um Regionen wie Provence. Und das ist eigentlich auch sehr spannend zu beobachten. Also Rosé bleibt wichtig, aber in klassischen Rosé-Hochburgen sieht man auch eine, ja, ich würde es mal sagen, Normalisierung nach dem Hype. Also zum Beispiel in Frankreich, das ja wirklich total bekannt ist für halt eben Roséweine in allen Farben und Stilen. Da geht der Trend gerade eher hin zu mehr Weißwein als jemals zuvor. Super spannend. Dafür aber wiederum nach dem Hype mehr ernsthafte und auch lagerfähige Rosé, aber auch Rosé-Schaumweine. Also es normalisiert sich einfach ein bisschen, aber der Trend geht da witzigerweise zu Weißwein hin.
Lass uns mal ein bisschen fokussieren auf Deutschland, beziehungsweise erweitert auf Dach, wie man so schön sagt. Also Deutschland, Österreich und die Schweiz.
Also Deutschland, Produktionsfokus weiterhin Richtung Weiß. 2024 standen rund 71.000 Hektar mit weißen Sorten im Ertrag, also etwa 2/3 der Rebfläche. Nur noch mal als kleiner Reminder, Deutschland hat eine Fläche von ungefähr 100.000 Hektar Rebfläche. Und die weiße Fläche ist in den letzten 10 Jahren gewachsen. Die rote Fläche, also die Fläche, die mit roten Rebsorten bestockt ist, die ist hingegen geschrumpft.
Finde ich total schade, persönlich jetzt.
Ja.
Das ist echt schade.
Bei Österreich ähnlich, also Weißwein bleibt klar dominant, also vor allen Dingen grüner Veltliner. Rund 1/3 der Gesamtrebfläche dazu, starkes Wachstum, vor allen Dingen aber auch bei aromatischen Weißwein, zum Beispiel aus der Steiermark. Und das ist auch wieder so, was wir verstärkt merken, finde ich, im Premium-Segment. Also Sauvignon Blanc oder auch ein Welsch Riesling, das haben immer mehr Leute auf dem Schirm, weil einfach öfter drüber gesprochen wird, auch in so im Horeca-Bereich, wenn man so an so Sommelier-Summits und sowas denkt oder auch größere Veranstaltungen in der Branche, da wird das einfach zunehmend thematisiert und man merkt da einfach ein Wachstum.
Noch kurz das CH, also die Schweiz, wollen wir nicht vergessen.
Hauptschwitz. Ja, bei den klassischen Rebsorten, ne, gibt es den Pinot Noir, also Spätburgunder, und den Schassler, bei uns in Deutschland auch bekannt, vor allen Dingen im Markgräflerland unter Gutedel. Die sind nach wie vor auch tonangebend in der Schweiz. Aber auch hier sieht man, Pinot Noir ist leicht zurückgegangen und die weißen Rebsorten haben ein bisschen zugenommen. Aber was vor allen Dingen auch zugenommen hat, sind die Piwis, also die pilzwiderstandsfähigen Rebsorten.
Nochmal kurz zusammengefasst, das heißt global gesehen, also weltweit weniger Rot, mehr Weiß, etwas Rosé und was ganz klar zu sehen ist, der Trend mehr Bubbles.
Ja.
Und auf Dach verteilt, also Deutschland, Österreich, Schweiz, du hast gesagt, der Weinberg wird immer weißer und vielfältiger.
Ja.
Rot bleibt logischerweise, aber verliert klar an Fläche.
Ja.
Wir bleiben bei den Rebsorten, gucken nochmal global, gucken auch nochmal Dach, sozusagen nach Deutschland, nach Österreich und die Schweiz. Ganz einfach gefragt, welche Rebsorten breiten sich denn aus und welche sind denn eher die Loser?
Also es ist super spannend. Also was würdest du denn denken? Weil wir haben ja so ein Rebsortenmeer, wir haben ja so eine Vielfalt weltweit und trotzdem ist es wirklich nur eine Handvoll an Sorten, die die weltweite Rebfläche dominieren. Was würdest du sagen, fällt da, also...
Wie viele Rebsorten?
Nee, sag, was glaubst du?
Die Dominanz, meinst du? Boah, ich habe keine, das ist, ich muss ja schätzen. Aber wenn du so provokativ fragst, dann müsste man wahrscheinlich sagen, so, weiß ich nicht, 25 Rebsorten dominieren oder 20?
13. Oder? Also dominieren mehr als ein Drittel der weltweiten Rebfläche.
Weltweit?
Ja, das ist schon krass.
Ja, es ist fokussiert.
Ja. Und 33 Sorten mehr als die Hälfte. Also es ist jetzt gar nicht, das ist nicht so viel. Wenn wir denken, guck mal, allein Georgien hat über 500 verschiedene autochthone Rebsorten. Das ist halt schon crazy, ne? Ja,
also. Aber das ist halt mehr als Nische wahrscheinlich,
ja,
ne?
Ja. Also fangen wir mal bei den Roten an. Cabernet Sauvignon bleibt number one. Das ist die am weitesten verbreitete Rebsorte der Welt mit geschätzt rund 350.000, 360.000 Hektar, nagelt mich da nicht auf die 5 oder 10 Hektar, 10.000 Hektar fest, aber es bewegt sich so in dem Rahmen, also was man sich als Faustregel merken kann, Cabernet Sauvignon, 350.000 Hektar.
Okay, Cabernet Sauvignon, hast du noch eine rote?
Tempranillo hat in den letzten Jahren massiv zugelegt, ist laut aktuellen Marktanalysen eine der drei meistgepflanzten Rotweinsorten weltweit.
Wow.
Und natürlich in Spanien der unangefochtene Platzhirsch, könnte man sagen. Und 2025 habe ich auch noch herausgefunden, die einzige rote Kategorie im UK-Markt, die im Wert wächst. Auch spannend. Ja. Und Tempranillo wächst ja wirklich, also ja nicht nur in Spanien, Ribera del Duero, Rioja, ne, man kennt's, sondern die wächst ja überall. Und die hat ja allein, ich weiß nicht, wie viele Synonyme Portugal, ich weiß nicht, wie viele Synonyme Tempranillo hat. Also ja. Darf man nicht unterschätzen. Dann Pinot Noir, das ist sehr, sehr spannend, insbesondere im Premium-Segment. Trotz des weltweiten Rückgangs haben wir wiederum aber einen Zuwachs in den Premium-Segmenten. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir jetzt an Oregon, USA denken,
ja.
Wenn wir an Neuseeland denken, dann nimmt die Rebsorte zu, weil man da einfach ja, wahrscheinlich erkannt hat, dass das doch ganz lecker zu trinken ist. Ne? Dass da auch ein Markt für da ist. Ne? Gerade weil Burgund wahrscheinlich auch immer teurer wird. Also denkt man sich, macht man vielleicht irgendwie selber geiles Zeug.
Wie sieht's denn aus mit Merlot zum Beispiel?
Ja, also Merlot bleibt global schon weiterhin wichtig, würde ich sagen. Hat aber
auch
unter
für meinen
anderem,
Coq-au-vin, muss ich sagen.
Hat aber unter anderem in Frankreich an Fläche verloren und wird einfach durch trennigere Rebsorten ersetzt. Ja, oder gerodet und wird halt Weißwein gepflanzt. Ne? Weil wir ja gerade gesagt haben, Frankreich, da wächst halt einfach der Trend weiter zu weißen Rebsorten. Wir können nur eine Sache sagen, wo wir gerade beim Thema Rebsorten sind, was echt witzig ist, dass Grauburgunder auch so krass zugenommen hat in den letzten 10 Jahren.
Wie sieht es mit alkoholfreien und alkoholarmen Weinen aus? Die waren ja im vergangenen Jahr, in 2025, ein absolutes Riesenthema. Haben wir auch viel drüber gesprochen in Cheers. Geht das so weiter?
Es geht genau so weiter.
Krass.
Und der Witz ist, dass ich das aber auch so vor der Haustüre mitbekomme. Weißt du, also jedes Weingut erzählt mir jetzt, sie haben jetzt so eine neue alkoholfreie Alternative.
Wir haben jetzt
sie
auch einen, der schmeckt.
Ja, ja, genau. Und ich habe aber auch das Gefühl, es wird immer besser.
Ja, klar.
Also ich bin immer noch
so.
Bei entalkoholisierten Weinen habe ich noch nicht so mein Go-To gefunden. Aber was so alkoholfreie Alternativen angeht, definitiv. Ich war letztes Jahr im Sommer in der Südsteiermark bei einem befreundeten Weingut und der hat mir seine alkoholfreie Alternative präsentiert und ich war so, ja, kann ich erst eine Flasche von trinken? Geil.
Aber ich fühle das, ich hatte das ja als Thema im vergangenen Sommer, mit alkoholfreien Alternativen in Sachen Longdrinks zum Beispiel. Mhm. Bei Longdrinks.
Das finde ich auch spannend.
Da habe ich so krasse Sachen gefunden.
Ja, voll.
So, und dann habe ich wirklich, das ist wirklich so gewesen, dass ich dann einfach wochenlang auch keinen Alkohol getrunken habe, weil ich damit super fein war.
Ja. Und um das Thema abzuschließen, das ist so krass. No Alkohol und Low Alkohol. Also laut der IWSR wächst der No and Low Markt in 10 Kernmärkten bis 2028 um 4%. Also es ist wirklich krass.
Es wird eine spannende Reise.
Definitiv, ja.
Lass uns mal über Nachhaltigkeit sprechen. Was tut sich denn beim Thema Verpackung? Also ist die Glasflasche wirklich noch König oder
yes.
Königin?
It is iconic.
Wirklich?
Ja, ich glaube, das ist, ach, guck mal, wie lange haben die Leute gebraucht und die sind ja teilweise immer noch nicht ready für Screwcap. Also das ist ja, Und jetzt nimmst du denen auch noch die Glasflasche weg, weißt du so? Dann sind die doch so, jetzt mach mal einen Punkt, ne? Also das merke ich ja auch, wenn ich Beiträge der Art auf meinem Kanal veröffentliche. Boah, das wird immer heiß diskutiert, weil die halt Leute sagen, nee, also für mich, meine Flasche, die muss aus Glas sein und meine Flasche, die braucht einen Korkverschluss. Und ja, bleibt iconic, aber halt natürlich auch klimaschwer. Also haben wir ja eh schon ausführlich drüber gesprochen. Studien und Branchenberichte zeigen auch nochmal hier, Glasflaschen machen oft über 30% oder halt eben mehr des CO2-Fußabdrucks eines Weins aus. Und da ist halt eben
30%.
Genau, und da müssen wir auch nochmal unterscheiden zwischen Transport und Herstellung. Ne?
Mit dem Blick nach vorne, was bedeutet das für 2026?
Also die Erwartung ist wohl mehr Bag-in-Box im Premium-Alltagsbereich. Bin ich aber interessiert daran, wie die das durchprügeln wollen, vor allen Dingen in der Dachregion, wo halt Bag-in-Box gar nicht so krass verbreitet sind. Das haben wir halt eher so in Norwegen und Co. Also wo es normal ist, oder Australien, dein Onkel.
Extrem,
ne?
Dass du dich daran erinnerst.
Ja, sicher.
Naja, und du brauchst, ich finde mal, für dieses Thema brauchst du halt auch große Kühlschränke, gerade wenn der Trend zum Weißwein geht.
Du brauchst aber auch Vorreiterweingüter, die halt auch mal sagen, in der Dachregion, wir machen das jetzt einfach mal.
Ja.
Oder tun sich halt zu Beginn zusammen oder wie auch immer. Aber du musst halt, irgendjemand muss es halt machen, ne?
You have to start it.
Ja. Und es gibt Pilotprojekte mit Papierflaschen im LEH.
Mit was?
Papierflaschen.
Also so Tetrapacks.
Nee, Papierflaschen. Gepresstes, das ist genauso wie diese einen neuen Flaschen, die jetzt auch in den Luftlinien, in den Airlines zum Einsatz kommen. Du siehst gar nicht, dass das kein Glas ist. Es ist auch kein Glas, aber du denkst, es wäre Glas. Das ist komplett crazy. Die sind quasi beschichtet. In der Flasche, ja. Also ich glaube, dass es halt ein super Produkt sein kann, also eine Verpackung für den LEH, gerade wo auch mehr auf Print und sowas gesetzt wird. Aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Wir machen gerade noch unseren zweiten Wein der Woche. Das ist ein Riesling. Typisch für Riesling. Ach, das variiert natürlich auch, aber ich finde, Riesling ist immer sehr markant in der Nase. Ich habe auch immer so Zitrusfrüchte, ein bisschen Apfel, vielleicht ein grüner, vielleicht ein gelber, vielleicht aber auch ein roter. Bienenwachs finde ich manchmal auch sehr typisch. Dann aber auch so der Duft, gerade so Pfalz und Rheinhessen finde ich immer so ein bisschen Pfirsich. Pfirsich finde ich sehr typisch. Also jetzt nicht so Tutti-Futti-Pfirsich, sondern ein richtig schöner Pfirsich.
Ja, so ein richtiger, ein echter.
Also Pfirsich ist immer so mein, wie sagt man, das Zeichen, dass ich richtig liegen könnte, dass Riesling ist. Und spätestens bei der Säurestruktur merkt man es natürlich, weil Riesling hat eine sehr prägnante Säurestruktur, die natürlich auch variiert. Jahrgang, Einstiegsqualität oder Top-Lagenbereiche. Yes, Jonas, du hast was auf den Lippen. Tell me.
Wir kommen jetzt zu einem,
deinem Lieblingsthema.
Zu einem meiner Lieblingsthemen, was schon in vielen, vielen Leben von euch eingezogen ist, nämlich künstliche Intelligenz. Die Frage, wird 2026 ein entscheidendes KI-Jahr für Wein?
Also ich würde jetzt mal sagen, dass die KI in den deutschen Weinbaubetrieben oder auch in der Dachregion keine Weingüter und auch keine WinzerInnen ersetzt. Sie ist halt ein zusätzliches Werkzeug bzw. ein unterstützendes Mittel und wird zum Beispiel eingesetzt im Weinberg, also KI-Daten im Weinberg. KI wertet Daten von Drohnen, Boden- und Wettersensoren aus und erkennt zum Beispiel damit Wasserstress, Krankheitsdruck, Nährstoffmängel. Und daraus zieht man natürlich einen ganz klaren Nutzen, zum Beispiel gezieltere Bewässerung, weniger Pflanzenschutz, bessere Prognose für Erntemengen, aber natürlich auch den Zeitpunkt. Und im Keller, ja, KI-gestützte Systeme überwachen mittlerweile schon Gärverläufe in Echtzeit, Temperatur, Zucker, Wahnsinn. Säure. Und da ist natürlich auch ganz klar das Ziel, Fehlgärung vermeiden und damit halt eben Qualitäten stabilisieren, aber auch zu sichern. Und Schätzungen zufolge nutzen bereits rund 70% der technologieaffinen Weingüter irgendeine Form von KI, von Ernteprognosen bis zu Chatbots im Online-Shop, weil das zählt natürlich auch in der Weinbranche mit rein. Also es gibt ja super viele. Es gibt auch die KI-Marie, da wurde jetzt irgendeine Tourismusorganisation auch ausgezeichnet. Also das wird auf jeden Fall immer wichtiger. Auch Apps und so, also so Weinempfehlungsgeschichten und ja.
Ich habe auch über ein krasses Projekt in Italien gelesen. Ich habe Tenute del Cerro, habe ich extra rausgeschrieben.
Ja.
Die sortieren inzwischen die Trauben per KI und da laufen die Beeren über so ein Förderband.
Mhm.
Ne? Und die Maschine erkennt dann, in Echtzeit logischerweise, welche Beeren top sind und welche rausfliegen müssen. Mhm. Und die Trefferquote liegt angeblich schon bei 90%. Also fast wie Handarbeit, nur schneller und vor allen Dingen auch unbeeindruckt vom Stress. Ne? Mhm.
Also vom Stress. Da gehen die Meinungen aber auch auseinander. Also ich kenne auch viele Leute aus der Praxis, die halt sagen, das ist noch lange nicht so gut und nicht so genau. Es gibt aber auch zum Beispiel ein Weingut in Österreich, das Weingut Crispel, die machen das auch schon. Ja, das schießt dann quasi einfach so raus, die Dinger. Aber
und,
ja.
Und am Weincampus Neustadt, habe ich gelesen, arbeiten sie angeblich an so einer künstlichen Nase. Also das heißt Sensoren plus KI. Mhm. Und die können dann Aromen oder sollen dann Aromen und Fehler im Wein erkennen. Also, ich sag dir, Thema humanoide Roboter, das wird das nämlich das große nächste Thema in der KI sein. Das wird dann ein digitaler Sommelier.
Ja.
Du, wollen wir nochmal zusammenfassen?
Oui.
Der Ausblick ins Jahr 2026. Du hat sie ausgepackt, die große Glaskugel, die Glasflasche. Vielleicht wird sie irgendwann zur Papierflasche. In 2026 vermeintlich noch nicht. Aber wenn man auf 2026 schaut, dann sieht es tatsächlich nach so einem Wendepunkt aus für die Weinbranche, kann man sagen. Nicht zurück zu alten Rekordmengen, eher hin zu kleineren, wertigen Märkten. Global gehen Produktion und Konsum weiter runter, aber du hast gesagt, Premiumweine, vor allem Weißweine und auch Schaumweine laufen vermeintlich trotzdem richtig gut. Mhm. Bei uns in der Dachregion wächst der Weißweinanteil weiter. Mhm. Rot, hast du gesagt, verliert Fläche, definitiv. Mhm. Und die Piwis wie Sauvignon Gris, habe ich aufgeschrieben, Cabernet Blanc hast du erwähnt, die werden immer wichtiger, weil sie einfach deutlich weniger Pflanzenschutz brauchen, logischerweise. Ja. Und resistenter sind. No- und Low-Alkohol bleibt definitiv ein Trend. Mhm. Dauertrend kann man jetzt, glaube ich, schon sagen.
Ja, und es wird immer besser vor allen Dingen.
Es wird besser. Also nicht nur, weil es gesünder klingt, sondern weil du, wie gesagt hast, einfach das Ganze schmeckt. Ja? Mhm. Vor allem bei Jüngeren ist das, glaube ich, der Fall. Und dann haben wir noch gesprochen über Nachhaltigkeit. Muss man definitiv machen, das ist klar. Leichtere Flaschen sind im Anmarsch. Bag-in-Box hast du genannt.
Das neue Pflichtfach.
PET-Flaschen, die ersten. Ja. Mit kleineren CO2-Fußabdruck. Und KI ist, ja, haben wir eben gerade angerissen, 2026 ist kein Zukunftsfilm. Wir sind mittendrin. Also du hast sie erwähnt, Drohnenbilder im Weinberg, personalisierte Weinempfehlungen beim Kaufen, Apps, das ist alles Alltag, dem wir täglich begegnen. Also kurz gesagt, die Leute trinken bewusster, flexibler, sind informierter. Man könnte fast sagen, sie wollen mehr Transparenz. Mhm. Und vielleicht auch so ein bisschen Haltung von Weingütern und Händlern.
Ja, also auch gerade so, also Storytelling jetzt nicht in der Marketing-Bubble, sondern halt einfach wieder ein bisschen mehr in die Hand genommen werden. Und es ist vielleicht jetzt auch einfach wieder ein bisschen anstrengender zu verkaufen, aber verkaufen ist generell jetzt nicht immer nur einfach so.
Ich muss sagen, ich als Kunde mag's.
Ja, so. Ganz ehrlich.
Die Frage der Woche.
Wir haben noch eine Hörerinnenfrage von Lisa aus Erfurt. Mhm. Sie schreibt, ich habe gehört, in der Champagne werden auch andere Rebsorten zugelassen. Stimmt das, Lu?
Yes, das ist vollkommen korrekt. Also die Champagne, kann man durchaus sagen, öffnet sich langsam für Veränderungen. Die spannendste Entwicklung ist eigentlich, dass Voltis, das ist eine Piwi-Rebsorte, für Testzwecke zugelassen wurde. Bis zu 5% dürfen aktuell verwendet werden. Wichtig ist aber auch hier zu erwähnen, das ist noch nicht offiziell im Rebsortenkatalog der Champagne festgeschrieben, sondern erstmal ein Experiment. Also Voltis ist eine weiße Kreuzung. Die ist unter anderem super gegen Mehltau resistent und kann natürlich ein richtiger Gamechanger in der Champagne sein. Außerdem aber auch neu ab 2026 ist Chardonnay Rosé zugelassen. Das ist, ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen verwirrend, weil alle mal denken, Chardonnay Rosé, genau. Das ist eine Rebsorte, das ist aber keine komplett eigenständige Rebsorte, sondern einfach eine Mutation von Chardonnay. Und die hat halt oft so etwas leicht rötlichere Beeren, also die Beerenhaut ist ein bisschen rötlicher gefärbt. Und damit, wenn man dann Voltis noch mit einrechnet, hätte man jetzt heute 9 zugelassene Rebsorten. Und noch eine kleine Änderung, die ihr vielleicht bemerkt habt. Man sagt jetzt oft nur noch Meunier statt Pinot Meunier in der Champagne. Beides ist aber korrekt. Also Pinot Meunier, zu Deutsch Müllerrebe, ist eine Mutation des Pinot Noirs. Ja? Und der Name kommt daher, dass die Blattunterseite, insbesondere die Triebspitzen, so richtig dicht wollig behaart sind. Ist ein Geschenk in der Ampelographieprüfung. Und die sieht halt so ein bisschen aus, als wäre sie mit Mehl bestäubt. Und in Deutschland kennt man sie deshalb auch unter dem Namen Müllerrebe oder auch Schwarzriesling. Aber nochmal wichtiger Input, es ist komplett egal, ob ihr sagt Pinot Meunier oder Meunier. Ich habe das auch nochmal nachrecherchiert mit Artikeln aus der Champagne. Und ich glaube, dass es eher gerade so ein bisschen Marketing-Gag ist, weil Pinot Meunier immer so ein bisschen im Schatten vom Pinot Noir stand. Und jetzt sagt man halt einfach nur noch Meunier, weil es, glaube ich, ein bisschen schicker ist.
Ihr habt's gehört. Lisa hat alles richtig gemacht. Fragen sind zum Fragen da. Wenn ihr welche habt, cheers@edeka.de. Oder kommt mal bei Instagram vorbei, da könnt ihr die Fragen logischerweise
Instagram.
Auch stellen.
Instagram, wer ist dieser Instagram?
Ihr Lieben, wenn euch die Folge geholfen hat, den Weindschungel 2026 ein bisschen besser zu sortieren, zu verstehen, kann man an dieser Stelle sagen, wenn ihr es noch nicht tut, abonniert den Podcast.
Yes, please.
Empfehlt uns weiter und lasst uns...
Gibt 5 Sterne.
Richtig, lasst uns ein
paar
Sterne da.
Weil nur so können wir jede Woche für euch hier reden, ja?
Genau.
Und euch mit Wissen versorgen.
In diesem Sinne, bleibt
das
neugierig.
Das ist ja mal ganz klar hier.
Bleibt durstig, wir hören uns nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Cheers.
Danke fürs Reinklicken.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.